Liebe Hörerin, lieber Hörer, schön, dass du da bist. Wenn dir der Wellbeing Code gefällt, dann unterstütze uns doch gerne mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Einfach ein paar Sterne oder ein kurzer Kommentar, das dauert nur wenige Sekunden, hilft uns aber enorm. Und aktiviere doch gleich die Erinnerungsfunktion, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke dir und jetzt viel Freude mit der neuen Episode von The Wellbeing Code.
Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Heute widmen wir uns einem Thema, das wortwörtlich unter die Haut oder besser gesagt unter die Oberfläche geht. Der Einfluss unserer Wohnumgebung auf unsere Gesundheit. Denn immer mehr Menschen leiden an unerklärlichen Symptomen, schlechter Schlafqualität oder chronischer Müdigkeit. Und nicht selten liegt die Ursache in der eigenen Wohnung verborgen. Gemeinsam mit Armin Rebernick, diplomierter Baubiologe und langjähriger Experte für Umweltanalytik, nehmen wir dich mit auf eine Reise durch die Welt der modernen Baubiologie und zeigen, wie Wissenschaft, Prävention und gesunder Menschenverstand heute zusammenwirken können, um deinen Wohnraum in einen echten Gesundheitsraum zu verwandeln. Lieber Armin, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch.
Armin, du bist einer der führenden Experten im Bereich Baubiologie im deutschsprachigen Raum. Was hat dich persönlich motiviert, dich diesem so interdisziplinären und gleichzeitig gesellschaftlich relevanten Feld zu widmen?
Ja, also führender Baubiologe im deutschsprachigen Raum ist ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Also das ist wahrscheinlich von meinen Kunden gekommen, die sich gefreut haben, dass ich ihnen helfen konnte. Also ich würde das nicht sagen. Ich habe sehr gute Ausbilder gehabt und immer noch habe ich die und beschäftige mich auch sehr intensiv mit dieser Thematik und bin jetzt seit 20 Jahren, mache ich diesen Job und bringe natürlich viel Erfahrung mit. Deswegen waren die Kunden vielleicht begeistert. Also ich bin vielleicht sehr gut, aber bin ich sicherlich nicht der Führende. Dankeschön für dieses Kompliment. Ja. Also bei mir ist es so, ich bin eigentlich vor über 20 Jahren vielleicht ein bisschen durch die eigene Thematik auch dazugekommen. Ich komme aus der Technik, bin aus der Elektrotechnik, bin gelernter Elektriker, Elektromeister, HTL gegangen in Österreich und die ganzen Geschichten. Und bin eben in Südspanien damals, bin ich da gewesen zum Arbeiten und da hat mir einer der ersten Baubiologen in Deutschland war da unten und der hat mir einen Koffer gegeben, hat gesagt, da fangen wir mal an damit, das ist Elektrosmogmessungen und ich habe da rumprobiert und wir haben einen Kollegen gehabt, der hat massive Schlafprobleme gehabt und ich konnte das, ohne dass ich ihm gezeigt habe, was ich mache, das total lösen. Und da habe ich mir gedacht, ah, da ist was dahinter, weil ich habe einen sehr, sehr deutlichen Effekt gesehen, schon bei der ersten Messung. Und da habe ich dann eben angefangen, diese Ausbildung zu machen, zum Baubiologen, dann zum baubiologischen Messtechniker, dann Sachverständigenausbildungen etc. Also so über diesen Weg bin ich eigentlich dazu gekommen.
Es interessiert mich das direkt. War da anfängliche Skepsis auch mit dabei oder einfach pure Neugier oder eine Mischung?
Also sehr viel Skepsis, muss ich sagen, weil ich komme ja aus der Technik. Also ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Ich dachte, das ist ein Blödsinn, das ist ein Spinnerei Elektrosmog, das ist was Energetisches, Esoterisches oder so. Man tut das ein bisschen ab. So, ich habe ja auch keine Ahnung gehabt. Gell? Ich war ja jetzt so reiner Techniker auch. Aber ich war neugierig. Und das ist halt mein Wesen. Ich bin sehr neugierig, mich interessieren die Sachen. Und was mich halt immer fasziniert, das sind Messgeräte. Also das ist halt das Piepstal, das ist halt so das Spielzeug der Männer sozusagen, der erwachsenen Leute. Man hat nicht mehr die kleinen Spielzeuge, sondern die großen Spielzeuge. Und da habe ich dann einfach mal gedacht, ich schaue mir das mal an und probiere mal. Und das war sehr interessant. Und dann war halt dieser durchschlagende Erfolg auch bei dem, der wirklich sehr starke Schlafstörungen gehabt hat. Und das Interessante war, ich habe ihm ja nicht gesagt, er wusste ja nicht, dass sich was verändert hat. Also er wusste keine Messwerte, er wusste nicht, was ich getan habe. Ich habe nichts gesagt, er war ja nicht einmal zu Hause, seine Frau war zu Hause. Und dann waren diese Schlafprobleme weg. Es war ja noch dazu, die haben sich ja in der Familie auch schon sehr zerstritten gehabt. Das war halt, die konnten nicht schlafen. Die Tochter hat sehr viel geweint. Das war dann alles weg. Also, und das hat mich, ja, es ist schon sehr beeindruckend gewesen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dann mich damit weiter beschäftigt habe.
Und seitdem begegnest du nun seit mittlerweile über 20 Jahren regelmäßig Themen wie Wohngiften, Schadstoffen oder auch biologischen Belastungen durch Schimmel, Mikroorganismen und weiteres. Welche dieser Belastungen begegnen dir in der Praxis am häufigsten und was sind die typischen Gesundheitsfolgen?
Ja, was mir sehr häufig begegnet, sind schon Menschen mit Schlafproblemen, Durchschlafproblemen. Also das ist eine sehr häufige Anfrage. Ich habe auch viele Anfragen, wo Leute sagen, ich halte es in meiner Wohnung nicht mehr aus, ich weiß nicht, was los ist, ich kann in meinem Haus nicht mehr leben, ich weiß nicht, was los ist. Also Leute, die wirklich auch ausziehen, die nicht wirklich nicht mehr sein können im Haus. Und ich komme dann hin und soll dann sozusagen herausfinden, ist es jetzt, was ist es? Also ist es was Chemisches, ist es was Mikrobiologisches, ist es was Physikalisches, also technisches, elektromagnetische Felder. Und gesundheitliche Auswirkungen, womit ich sehr viel zu tun habe, sind eben diese Schlafprobleme und auch so Atemwegsgeschichten. Also es ist sehr viel, hat es eben mit Schimmelproblemen, habe ich auch zu tun. Es sind unsichtbare, versteckte oder verdeckte Schimmelbefälle. Schimmel wächst sehr viel unsichtbaren Oberflächen. Also das macht man dann eben sichtbar mit so optischer Bauforensik. Das ist in den letzten Jahren gekommen. Und da sind dann Wände, teilweise größere Stellen auch befallen, ohne dass die Leute was sehen. Und die atmen natürlich auch dann diese Sporen ein, diese Mikroorganismen, und haben dementsprechend eine gesundheitliche Auswirkung. Und also das sind so diese Sachen. Dann auch immer wieder Schadstoffe, dass irgendwelche älteren Möbelstoffe oder irgendwelche Sachen undicht sind. Also was wir immer wieder haben, auch sind so gelagerte Kraftstoffe zum Beispiel im Keller, die dann nicht ganz verschraubt sind, die dann Lösemittel emittieren und dann auch durch die Betondecken, durch Durchbrüche, durch die Kellerstiege dann halt aufgehen, auch in die Wohnräume und die Leute das einatmen und das gar nicht dann auch riechen. Also das sind so diese Sachen, die wir wieder finden.
Also oftmals völlig unsichtbare Ursachen, die aber nach und nach bemerkt werden und registriert werden, weil sie zu gesundheitlichen Auswirkungen führen und damit das Leben deiner Kunden sehr, sehr stark beeinflussen.
Ja, genau so kann man sagen. Also ich habe sehr, sehr viel mit Personen zu tun, die chronische Erkrankungen haben, Reizerscheinungen und wo auch Ärzte die Ursachen nicht finden. Also wo Leute über längere Zeit in Behandlung sind, müssen keine schweren Sachen sein, aber irgendwelche Reizerscheinungen, Allergien, alles Mögliche. Immer wieder auch Kinder habe ich sehr häufig auch gehabt mit Atemwegsproblemen. Kinder sind ja viel auch am Boden, die atmen ja auch mehr Luft ein als ein erwachsener Mensch, höhere Atemfrequenz auch und die können dann ja auch dementsprechend mehr Atemwegsprobleme haben. Das hat mit Feinstäuben zu tun und so Sachen. Also immer wieder gesundheitliche Anfragen und dann natürlich, was ich auch immer wieder habe, sind präventive Anfragen. Das heißt, die Leute sagen einfach, ich will gesund leben. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Minuten ein Gespräch geführt, auch mit jemandem, der gesagt, ich will das alles nicht, bitte kommen Sie und schauen Sie sich mein Gebäude an, damit da nichts ist. Wir wissen heutzutage, es gibt viele elektromagnetische Felder, Schadstoffe, alles Mögliche, die ich nicht direkt wahrnehmen kann. So wie du richtig gesagt hast, das ist unsichtbar. Und bitte schau nach und ich möchte das auf den Top-Stand bringen sozusagen. Das ist Biohacking oder das ist Longevity. Also da kommt da sehr viel auch. In den letzten Jahren haben wir da viel gemacht auch.
Sehr spannend. Wie sieht denn so eine baubiologische Analyse dann bei dir in der Praxis aus?
Es kommt einerseits auf die Fragestellung drauf an. Also was ich immer mache, das ist ein Erstgespräch, dass ich mal versuche herauszufinden, auch vielleicht ein bisschen so wie der Arzt würde das sagen, Anamnese. Was sind es denn für gesundheitliche Probleme? Man kann tendenziell einen leichten Rückschluss führen von den gesundheitlichen Beschwerden. Also Atemwegsprobleme, Sinusitis zum Beispiel, diese laufende Nase oder so Augenreizungen, die haben dann häufig mit Schimmelpilz zu tun. Wenn da so trockene Haut ist und Atemwegsreizungen, sind es oft dann so Lösemittelsachen auch, Kopfschmerzen in diese Richtung. Und dann halt Schlafprobleme können typischerweise sehr häufig elektromagnetische Felder sein. Das ist die endokrine Wirkung auch. Elektromagnetische Felder sind ja auch sehr intensiv untersucht worden in den letzten Jahren. Gibt es ja tausende bis zigtausende Studien auch zu diesen Themen. Also das heißt niederfrequente Felder, also die Elektroinstallation, Kabelgeräte oder auch hochfrequente Felder, also Mobiltelefone, WLAN, diese ganzen Sachen. Und die zeigen halt auch, dass es Effekte gibt. Und diese Effekte können einerseits eine Reizung sein bei den Nerven oder auch eben eine endokrine Wirkung, das heißt Auswirkung auf das hormonelle System oder dann eben auch also total Sachen, die man so eigentlich nicht mitbekommt, so oxidative Effekte hat man da eben nachgewiesen. Auch.
Und wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit damit einhergehend.
Ja, das ist genau die Sache. Also da gibt es einige Publikationen, auch Metastudien, die eben genau gezeigt haben, dass so neuropsychiatrische Effekte sehr viel mit elektromagnetischen Feldern zu tun haben. Also das ist eben auch so wieder in die Richtung Schlafprobleme, aber dann auch Überreizzeitsymptome, Nervosität, Gereiztheit. Man sieht das auch zum Beispiel bei den HRV-Messungen, diese Herzratenvariabilitätsmessungen. Und da spreche ich jetzt nicht von diesen Sportuhren, die diese HRV-Messung auch drauf haben. Also wird ja auch viel gemacht, also bei die Uhren bieten das mit an, also so Messung, aber das ist viel zu ungenau. Also ich rede jetzt wirklich von einer medizinischen Diagnostik. Das hat man auch untersucht, das sieht man dann eben auch, dass die Leute eben eine Überreiztheit dann auch haben. Sie sagen, sie schlafen gut, aber sie sind eigentlich die ganze Zeit in einem überreizten Zustand. Und wenn man dann Umweltfaktoren reduziert, sei das jetzt eine Schimmelbelastung, sei es Schadstoffe, elektromagnetische Felder, dann kann sich der Körper wieder regenerieren und in der Nachtphase dann auch in diesen parasympathischen Zustand kommen, also in diese Erholungsphase, Entspannungsphase, wo auch die Regeneration stattfindet.
Das heißt, in Bezug auf vor allen Dingen die elektromagnetischen Felder ist gerade der Schlafplatz ein sehr kritischer Punkt.
Ja, und zwar aus dem einen Grund, kritisch, also von kritisch können wir eigentlich nie sprechen, weil kritisch wäre ganz, also im Bereich der Grenzwerte. Wir befinden uns eigentlich nie im Bereich der Grenzwerte. Wir sind da weit darunter. Also die Grenzwerte, die wir haben in Österreich generell, also jetzt auch in Europa oder weltweit, die sind sehr gut, die schützen uns sehr, sehr gut auch. Aber wovor schützen sie uns? Sie schützen uns vor einem direkten Effekt. Das heißt, dass wir sind geschützt vor einer Wärmewirkung und vor einer Reizwirkung. Also, dass wir nicht heiß werden als Körper und dass wir nicht zum Zucken anfangen. Und alles, was darunter ist, das ist ein sogenannter athermischer Effekt. Und ein Effekt kann auftreten, muss aber nicht. Und da ist halt die Sache, das ist alles noch Stand der wissenschaftlichen Forschung und auch der Diskussion, was macht das jetzt schließlich und endlich mit uns? Und es ist mittlerweile so auch, dass die Europäische Akademie für Umweltmedizin, die hat im Jahre 2015-16 auch Vorsorgewerte herausgegeben für Schlafbereiche, aufgrund der medizinischen Evidenz, aufgrund der Studienlage, wo sie sagen, gewisse Werte sollten nicht überschritten werden von Emissionen, von elektromagnetischen Emissionen, weil die einfach Auswirkungen auf uns haben. Und im Schlafbereich ist es halt so, wir sind sehr nahe dran an Kabeln zum Beispiel. Also wenn man sich in Österreich jetzt das anschaut oder Mitteleuropa, wir haben ein Ehebett und links und rechts haben wir Schaltersteckdose und meistens steht dann auf dem Nachttisch noch so eine Leselampe. Und wir sind einfach mit dem Kopf sozusagen sehr dicht daran, weil es ist dann meistens dann auch hinterm Kopf von links nach rechts geht dann ein Kabel in der Wand oder dann runter und am Boden. Und dann liegen wir da und haben direkt neben uns einen Radiowecker oder dann eben so eine Nachttischlampe. Und da können sehr hohe Emissionen auftreten, unter Anführungszeichen, die halt weit über umweltmedizinischen Vorsorgewerten dann auch sind. Und meine persönliche Erfahrung ist schon, dass diese Felder eine deutliche Wirkung haben, vor allem auch mit Schlafproblemen. Also ich habe das sehr, sehr häufig gesehen, vor allem wenn wir das reduzieren, dass dann eben die Schlafprobleme komplett auch weggehen. Also auch bis zu extreme Fälle, wo Leute gesagt haben, ich habe Kunden, die können über Tage hinweg nicht schlafen. Ich habe einmal eine Kundin gehabt, die hat 7 Tage nicht geschlafen, also 7 Tage wach. Das sind dann auch Menschen, die wirklich dann schon sagen, also ich fange an zu halluzinieren, also die sehen schon irgendwelche komischen Dinge, weil das Gehirn das einfach nicht mehr packt. Und dann reduzieren wir diese Sachen und plötzlich schlafen die dann wie die Babys. Also Babys kann man jetzt sagen, die schlafen nicht wie die Murmeltiere, würde ich sagen, weil die Babys warten oft auf in der Nacht, also die schreien ja oft. Also die schlafen dann wie die Murmeltiere. Ja. Und jetzt kommt natürlich immer der erste Einwand, naja, ist ein Placebo. Ja. Natürlich, das ist absolut gegeben. Placebo hat einen wahnsinnig starken Effekt dann auch. Aber ich mache den Job seit 20 Jahren und ich sehe immer das Gleiche. Und das Gleiche sehen Hunderte von Kollegen. Und das Ganze über jetzt die letzten 40 Jahre. Also vom Placebo würde ich da jetzt nicht mehr sprechen, weil es ist schon einfach die empirische Erfahrung zeigt einfach, dass das sehr, sehr viel bringt. Und das sind einfach technische Felder, die auch jetzt bei Studien, wo das nachgewiesen wurde, dass es einfach endokrine Wirkung gibt und dass Menschen dann sozusagen nicht ausreichend Melatonin produzieren, nicht mehr in die Tiefschlafphase kommen oder Durchschlafprobleme dann eben sein können. Und was ich dann auch häufig habe, ist, die Leute sagen dann, ja, aber ich schlafe eh gut, also kann da nichts sein, also habe ich keine Belastung. Das stimmt auch nicht, gell? Weil der Körper, also die Menschen schlafen zwar, aber die kommen jetzt auch nicht unbedingt ausreichend in die Tiefschlafphase oder der Körper kompensiert. Der Körper verbraucht einfach Körperenergie, er verbraucht da jetzt auch Substanz, also was er da halt dann hat, an Mineralstoffen, an Spurenelementen, das ganze Zeugs, also, und er reagiert einfach drauf. Und das ist genau das auch, was man nachgewiesen hat in Studien, das ist, es tritt ein oxidativer Effekt auf. Das heißt einfach eine schnellere Zellalterung und das ist auch was in einer Studie, sind halt immer Hinweise auch, die man hat nachgewiesen hat eben, dass es bis zur Zellapoptose geht, also zum geplanten Zelltod dann auch. Aufgrund dieser oxidativen Wirkung. Und das ist auch wissenschaftlich unbestritten, das steht auch so drin in verschiedenen Publikationen. Die Menschen können Schlafprobleme haben, müssen aber nicht haben, haben aber trotzdem den gesundheitlichen Effekt. Und das ist auch etwas, was wir gesehen haben. Es gibt da sehr schöne Dissertation, die ich mal gelesen habe, auch die hat das gezeigt. Da hat jemand so mit HRV-Messungen, mit diesen Herzratenvariabilitätsmessungen, war Psychologe, war das, der hat seine Doktorarbeit geschrieben, hat da Messungen durchgeführt und hat einen Patienten gehabt, der war Sportler, das war ein junger Mann, gut aussehender Mann, hat eine Frau gehabt, zwei Kinder, also war, ich glaube, der war irgendwie jetzt ein Manager oder so, war Marathonläufer, also ein intaktes soziales System, sehr gesund, hat auch auf Ernährung geachtet und alles Mögliche. Und der war halt ein Teilnehmer seiner Untersuchung. Der hat eben genau gezeigt, dass dieser Mann die ganze Nacht völlig überreizt war. Also sein System ist nicht mehr vom sympathischen Zustand in den parasympathischen Zustand in der Nacht übergegangen. Der hat keine Erholungsphase mehr gehabt. Er hat aber keine Schlafprobleme gehabt. Und ich habe mit dem Herrn dann auch gesprochen, der eben diese Dissertation geschrieben hat, weil ich das für meine Arbeit mal gebraucht habe. Und der hat gesagt, ja, er hat dann eben mit der Frau gesprochen und gesagt, ja, also auf den muss er aufpassen, weil das schaut ziemlich schlimm aus. Und der hat gesagt, er hat gar nichts, er ist super gegangen. Und der ist nach einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr hat er ein schweres Burnout gehabt. Und das ist halt genau die Sache, man kann eben subjektiv gewisse Sachen, die in unserem Körper im ANS, im autonomen Nervensystem stattfinden, mit dem subjektiven Bewusstsein eben, das kriegen wir nicht mit. Und deswegen heißt es ja auch autonomes Nervensystem, weil das komplett von unserem Bewusstsein getrennt ist. Und das ist halt der große Vorteil mit so medizinischer Analytik, dass man da tief in den Körper reinschauen kann und dann auch sieht, was da los ist. Und das ist eben genau das Problem. Die Leute sagen, ja, ich schlafe eh, aber die schlafen dann halt so irgendwo hin. Die kommen nicht wirklich runter. Und das ist aber genau das, was halt dann auch bei elektromagnetischen Feldern, was wir dann halt auch sehen, dass es den Leuten halt dann auch besser geht, die besser schlafen. Ein Kollege von mir zum Beispiel hat in Deutschland einmal das gemacht mit einem richtigen so einem Schlafanalyse-Messgerät, wo man richtig genau die Tiefschlafphasen, das EEG und alles untersucht. Und der hat da eben nachgewiesen, dass er die Tiefschlafphase um bis zu 70% steigern kann. Und das ist halt schon, ja, es ist faszinierend auch. Und das ist halt auch im Sport zum Beispiel, ist das auch sehr interessant. Ich habe auch Kunden aus dem Spitzensport in Deutschland, das sind da Trainer, die auch, muss ich ein bisschen angeben, jetzt dann auch ein bisschen erzählen, was ich so mache auch, die da wirklich also Olympiatrainer sind und alles mögliche. Und die sind selbstständig auch draufgekommen, also wenn sie auf solche Sachen Rücksicht nehmen, dass die Sportler leistungsfähiger werden. Und die haben mich dann halt auch mal geholt für Untersuchungen, auch für Podcasts und so Sachen. Und weil die Baubiologie, die wissenschaftlich fundierte Baubiologie halt genau diese unnötigen Umweltfaktoren herausfindet, wir können die reduzieren, also wir machen dann halt Sanierungskonzepte und dann plötzlich geht es den Leuten halt besser, weil der Körper nicht so viel Energie verwenden muss, damit er diese Sachen kompensiert.
Ich halte fest, baubiologische Maßnahmen sind auch ein sehr performantes Longevity-Tool, was unsere Biogena-Community jedenfalls höchst interessiert. Armin, lass uns bitte noch einen Schritt zurückgehen und zwar zu deiner Vorgehensweise in der Praxis. Du hast uns vorhin erzählt, du machst so etwas wie eine Anamnese, das heißt, du holst dir die individuellen Bedürfnisse deiner Kunden und dann gehst du mit den entsprechenden Messmethoden dann vor Ort vor, korrekt?
Ja, genau. Also ich frage mal die Leute, was sie denn für Probleme haben, dass wir das Ganze ein bisschen eingrenzen können. Also messen kann man viel, das kann dann auch sehr teuer werden. Also Schadstoffe, Schimmelpilze, Bauphysik, elektromagnetische Felder. Man versucht das eben einzugrenzen. Und eine Standarduntersuchung ist eben also eine Schlafplatzuntersuchung, weil das ist ja der zentrale Bereich auch im menschlichen Leben. Also das sind diese paar Quadratmeter, wo wir uns wirklich erholen wollen. Und da machen wir dann eben diese 5 technischen Messungen der elektromagnetischen Felder. Das sind statische Felder, niederfrequente Felder, die Elektroinstallation, hochfrequente Felder, Mobilfunk. Und statische Felder sind eben zum Beispiel Kunststoffe beziehungsweise dann auch Metalle in den Betten und so. Und das analysieren wir. Das ist dann eine Messung mit Ursachensuche und Sanierungskonzepterstellung. Das heißt, vor Ort zeige ich den Leuten schon, wie sie das reduzieren können. Es geht zum Teil sehr, sehr einfach. So, ich würde einmal sagen, so 80-90% der Emissionen, die wir finden, können sehr, sehr leicht reduziert werden auch. Der Rest kann dann halt ein bisschen aufwendiger sein. Aber die meisten Sachen gehen sehr einfach auch. Und was wir dann immer noch machen, ist, dass wir dann eine Ortsbegehung machen, dann mal durch die Wohnung durchgehen oder durchs Haus und dann mal sozusagen schauen, gibt es noch irgendwelche anderen Auffälligkeiten, Feinstaub, Schimmelpilze, Schadstoffe. Und da kann man dann schon viele Empfehlungen aussprechen, wie mögliche Reduzierungen schon durchzuführen sind oder dann auch weitere gezielte Messungen dann machen. Also was ich immer wieder habe, sind dann auch irgendwelche älteren Spanplattenmöbel. Da sollten dann halt Formaldehydmessungen gemacht werden. Oder wenn ich dann irgendwo sehe, also es gibt möglicherweise einen unsichtbaren Schimmelbefall. Also ich leuchte dann schon einmal mit so Forensiklampen, speziellen Lampen dann Oberflächen an. Dann müsste man weiterschauen, auch bauphysikalische Analysen zum Beispiel. Also so ist diese Vorgehensweise.
Sehr gut. Danke, du hast auch schon Mobilfunk angesprochen. Welche konkreten Empfehlungen hast du für Menschen mit einer hohen EMF-Exposition im Alltag, auch im Berufsalltag, etwa im Homeoffice oder beim Umgang mit dem Handy?
Es ist so, die größte Belastung tragen die Leute wirklich mit sich selbst herum, also das Mobiltelefon. Und es geht einfach um einen bewussten Umgang. Es geht ja nicht darum sozusagen, dass man diese Geräte oder diese Technologie nicht verwenden kann. Also wir kriegen das sowieso nicht mehr weg, was auch gar keinen Sinn macht, weil es hat uns sehr viele Vorteile gebracht. Und es geht einfach um einen bewussten Umgang. Und die beste Empfehlung, die auch die Umweltmediziner sagen, ist, das Handy sollte nicht oder das Mobiltelefon nicht an den Kopf gehalten werden. Also das heißt, wenn man telefoniert, einfach Freisprecheinrichtung, ein Abstand. Die Strahlung nimmt mit dem Quadrat ab, also sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn das Mobiltelefon 1 Meter von meinem Körper entfernt ist, dann habe ich nur noch 5% der Strahlung. Und damit kann ich schon sehr, sehr starke Reduzierungen eben machen, die dann auch eigentlich nicht mehr so problematisch sind. Also das ist einmal die erste Empfehlung. Und dann nicht unbedingt die Mobiltelefone in der Hose tragen, also irgendwo einstecken, vorne in der Hosentasche oder so. Gerade bei den Männern, da gibt es auch Hinweise, dass es Auswirkungen auf Spermienproduktion gibt, auch Hodenkrebs etc. Es wird bei den Damen wahrscheinlich als Ähnliches sein. Ich kenne jetzt da keine dezidierte Untersuchung dazu. Das heißt, irgendwo dann eher in der Laptoptasche oder in der Handtasche tragen, ein bisschen weg vom Körper. Das heißt, hier einen bewussten Umgang zu haben. Das ist einmal die beste Empfehlung. Und dann natürlich, wenn Schlafbereiche, das ist immer wieder das Gleiche, Schlafbereiche sollten halt so gut wie möglich keine Belastung haben. Also die Umweltmediziner sagen, die Schlafbereiche sollten wie eine Ruheinsel sein. Das heißt, das sollte gar nichts sein. Damit der Körper wirklich so gut wie möglich ein natürliches Umfeld hat, so wie die Natur das eigentlich für uns geschaffen hat oder so wie wir uns im Laufe der Jahrmillionen eigentlich entwickelt haben, in einem natürlichen Hintergrund. Und diese unnötigen Belastungen, also die brauchen wir ja danach nicht. Also die sollte man versuchen zu meiden, damit man eben auch wirklich diese Erholungsphase dann ausschöpft und damit der Mensch auch in dieser Tiefschlafphase, in diese Entgiftungsphase dann hineinkommt. Und dann würde ich eben noch empfehlen, an Schlafbereichen zum Beispiel einfache Sachen einfach Nachtischlampen ausstecken. Nicht so viel Kabel rundherum ins Bett. Das sind einmal die ersten Maßnahmen, die man selber machen kann. Der Rest geht dann nur durch eine Messung. Da müsste man dann feststellen, wie hoch die Emission jetzt wirklich ist und wie kann man das reduzieren. Man kann dann dann verschiedene Sicherungskreise ausschalten. Typischerweise sind das 2-3 Sicherungskreise. Im Massivbau, im Holzbau können es ein paar mehr sein, dass man dann wirklich umweltmedizinische Vorsorgewerte dann eben auch unterschreitet. Aber mit diesen einfachen Maßnahmen kann man schon sehr, sehr viel machen. Und eine vielleicht gute Empfehlung ist immer WLAN in der Nacht ausschalten. Es gibt da auch sehr viele Untersuchungen, würde ich schon sagen, auch zu WLAN, die eben auch eindeutig zeigen, dass es Auswirkungen auf die Schlafphase dann gibt.
Sehr gut. Damit hast du auch die Frage vorweggenommen, die wir aus der Biogena Community erhalten haben über die Ask the Customer Fragemöglichkeit über die MyBiogena Coach App. Die wäre genau die gewesen. Mache ich denn schon 2 Dinge richtig, wenn ich in der Nacht das WLAN ausschalte und mein Handy nicht mehr im Schlafzimmer mit dabei habe?
Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Man kann das Handy schon vielleicht, ich bin jetzt auch Baubiologe, aber ich bin jetzt nicht so ein Almhüttenbaubiologe, sage ich einmal. Also ich gehe da halt ein bisschen anders vor auch. Weil das Handy kann man schon mitnehmen, auch als Backup benutzen. Aber wenn man es dann auf Flugmodus schaltet, dann funkt es nicht mehr, außer beim iPhone muss man ein bisschen aufpassen, da ist WLAN immer noch an, also auch wenn man mobile Daten ausschaltet. Ich habe auch schon iPhones gehabt, wenn man die auf Flugmodus schaltet, funkt das WLAN weiter. Also das ist da hat ein bisschen eine Sonderstellung, das iPhone. Wenn man es nicht in das Schlafzimmer mitnimmt, ist natürlich die beste Empfehlung.
Alles klar. Und noch eine zweite Frage aus unserer Community zum Thema Kopfhörer, Earpods beim Telefonieren, ja oder nein?
Ja, ich kann eigentlich nur Nein sagen, weil es ist die AirPods, also wenn man es jetzt nicht so lange verwendet, ist das alles kein Problem. Also wir sind ja in einem Niedrigdosisbereich, das heißt, es kommt immer auf die Dosis drauf an, das heißt immer auf die Zeitdauer. Und wenn man diese Sachen jetzt nicht so lange verwendet, ist das alles kein Problem. Das Problem fängt immer dann an, wenn die Leute das über lange Zeit verwenden, den ganzen Tag. Es kommt halt zur Strahlung vom Mobiltelefon zum Mobilfunkmasten, kommt dann eben noch die Strahlung vom Mobiltelefon zu den AirPods dazu. Und wenn ich die dann im Ohr drin habe, dann strahlt halt dieser AirPod dann auch im Ohr. Und es gibt da auch einen Hinweis, ich kenne eine Untersuchung, die eben zeigt, es gibt da einen Hinweis auch auf eine krebserregende Wirkung, natürlich nicht erzeugende, krebserregende Wirkung. Das wurde einmal nachgewiesen, dem muss man natürlich noch nachgehen. Man muss diese Studie immer verifizieren. Da reicht ein so ein Hinweis natürlich nicht aus. Aber wir wissen halt eines, dass diese Strahlungen, die Bluetooth und zumeist dann auch WLAN-Strahlungen sind, einfach eine biologische Wirkung haben. Und der Abstand, der bringt sehr viel. Und wenn es halt direkt im Ohr ist, muss man natürlich vorsichtig sein. Also gerade beim Mobiltelefon gibt es da auch Hinweise auf eine krebserregende Wirkung, gibt es einige Studien auch dazu. Und meine Empfehlung wäre eher, wenn man ein Headset verwendet, dann ein sogenanntes Luftschlauch-Headset, das sind diese AirTube-Headsets. Die haben im Prinzip einen Luftschlauch, der ist wie ein Stethoskop-Prinzip beim Arzt, das ist ein Schallwandler, der drin ist, das ist eine glasklare Übertragung. Da gibt es ein europäisches Normgutachten, hat es davor, das ist aber schon längere Zeit her, haben sie das einmal gemacht. Da haben sie wirklich dann, ich glaube, das war 95%, über 95% Strahlenreduktion. Und da können sie über stundenlang das Handy dann hinlegen und über stundenlang mit diesem Headset telefonieren, ohne dass dann auch die Strahlung zum Kopf kommt. Wohingegen normale Headsets, also nicht einmal die AirPods, sondern die normalen Headsets mit dem Kabel, würden je nach Lage des Handys zum Kabel, würden die Strahlung sogar ins Ohr leiten. Und das kann dann sogar noch einmal stärker ins Gehirn eindringen, weil wir haben halt im Schädelknochen ein kleines Loch für den Gehirnerv. Das hat man auch in verschiedenen Untersuchungen mal sehr, sehr intensiv untersucht. Das sind sehr komplizierte Messungen auch gewesen, hat man aber eindeutig nachgewiesen. Das heißt, eher Freisprecheinrichtung oder eben so ein AirTube-Headset, weil man muss mit den Mobiltelefonen schon ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht so lange damit am Kopf telefoniert. Das wäre einmal so die präventive Aussage. Mhm.
Dann bleiben wir gleich in der Prävention bzw. in der Medizin. Du arbeitest eng mit Ärzten und Therapeuten zusammen, unter anderem natürlich in der Umweltmedizin. Welche Rolle spielt die baubiologische Diagnostik in der integrativen Gesundheitsversorgung mittlerweile?
Also eigentlich ist es eine sehr zentrale Rolle, weil es geht einmal darum, das Umfeld des Patienten oder der Person zu erfassen. Also das ist eigentlich die grundlegendste Untersuchung überhaupt. Weil es macht halt keinen Sinn, jemanden zu behandeln, wenn der zu Hause vielleicht jetzt unterm Bett einen Schimmel hat. Und ich habe es ja schon mehrfach gesagt, die meisten Schimmel sieht man nicht. Ich habe bei jeder dritten oder vierten Hausuntersuchung, finde ich einen Schimmelbefall unterm Bett, ohne dass die Leute was sehen und die atmen das ein. Und dann gehen die Leute halt zum Arzt und ich habe das sehr häufig gehabt, die Leute gehen zum Arzt und der Arzt sagt, naja, ich kann nichts feststellen. Ich sehe jetzt auch nichts, keine Ahnung. Und dann gehen die Leute wieder nach Hause oder der Arzt macht dann halt, verschreibt irgendwelche Sachen, gibt irgendwelche Medikamente oder so, aber die Ursache wird nicht gelöst. Und deswegen ist die Baubiologie, die, ich sage nochmal, die wissenschaftlich fundierte Baubiologie ist eigentlich etwas sehr, sehr Essentielles, wenn man das Ganze jetzt auch umweltmedizinisch angehen möchte. Und der Baubiologe ist im Prinzip nichts anderes als wieder der praktische Arm eines Umweltmediziners, der vor Ort wirklich die Information bringt, was ist denn zu Hause los bei den Leuten. Und dann kann man auch gezielt behandeln und dann den Körper wieder aufbauen. Ich arbeite so mit meinen ärztlichen Kollegen, also mit denen ich da zusammenarbeite, mit den Kollegen, so zusammen. Und wir haben halt eine sehr, sehr gute und sehr intensive Verbesserung bei den Leuten. Das geht dann sehr, sehr schnell, dass dann auch wirklich therapieresistente Leute, die teilweise über Jahrzehnte krank waren und auch aufgegeben worden sind von der Medizin, also wirklich als therapieresistent dann nicht abgeschoben, aber dann halt sozusagen eingestuft wurden, die sind dann innerhalb von Wochen bis Monaten genesen. Und weil die halt zu Hause, die haben Schadstoffe gehabt und einen unsichtbaren Schimmelbefall, ist der Elektrosmog noch dazugekommen. Und diese Sachen verstärken sich gegenseitig und das löst das dann aus. Also das ist für die integrative Medizin ist das schon sehr, sehr essentiell auch.
Armin, ein weiterer spannender Gedanke, den du auch auf deiner Website formulierst, ist, Luft ist unser wichtigstes Nahrungsmittel. Kannst du diesen Satz für uns einordnen und erklären, warum gerade die Luftqualität so zentral für unser Wohlbefinden ist?
Ja, es ist spannend, würde man nicht glauben, aber wenn man sich das anschaut, was der Mensch an Nahrungsmitteln aufnimmt, jetzt an Menge, würde ich ja mal sagen, wir trinken 1 bis 2 Liter pro Tag oder sollten wir trinken, viele trinken das ja auch nicht, ja, aber sagen wir mal 1-2 Liter, wir essen 2-2,5 Kilogramm, wenn es hochkommt, vielleicht auch weniger, der eine mehr, der andere weniger, wir atmen aber bis zu 14 Kilogramm Luft pro Tag. Also das ist natürlich ganz eine andere Dimension und das bekommen wir so nicht mit, weil wir natürlich einfach so vor uns hinatmen, das läuft so unterbewusst ab sozusagen, aber es sind wirklich bis zu 14 Kilogramm Luft und das sieht man einfach im Verhältnis, dass das ganz eine andere Menge ist und wenn wir jetzt irgendwelche Substanzen, chemische Substanzen, mikrobielle Substanzen in der Luft haben, dringen die in uns ein und können sich dann eben auch im Körper verteilen, je nach Partikelgröße und je nach Schadstoff und dementsprechend auch die gesundheitliche Wirkung haben. Das heißt eben, wenn jemand in diese Richtung Prävention, Longevity, Gesundheit, Biohacking geht, ist eigentlich die Luftqualität einmal eines der zentralen Sachen. Wir schauen viel auf Bio und auch auf gute, leistungssteigernde Nahrung und trinken ausreichend alles, aber die Luft wird da nicht wirklich berücksichtigt. Im Außenbereich kann man sie kaum beeinflussen, außer dass man halt irgendwie jetzt vielleicht in der Innenstadt laufen gehen beim Verkehr oder so. Aber in Innenräumen können wir sie sehr, sehr gut beeinflussen, und zwar zu unserem großen Vorteil. Und was halt in Innenräumen sehr häufig vorkommt, sind halt chemische Substanzen, die sich an Partikel, an Stäube anlagern, vor allem an Feinstäube. Man weiß auch, dass man in den Feinstäuben eine deutlich höhere Schadstoffkonzentration findet als im sichtbaren Hausstaub. Also der Hausstaub, den wir sehen unterm Bett oder unterm Kasten, den können wir ja zusammensaugen. Der ist ja auch nicht einmal unser Problem, weil der liegt ja da. Aber der Feinstaubanteil, der in der Luft eine sehr lange Verweildauer hat, den atmen wir ja ein und der geht dann auch tief in die Atemwege. Und in diesem Feinstaub können bis zu 60-fach mehr Schadstoffe, Partikel bzw. Mikroorganismen enthalten sein. Und da spielen die Träger auch eine sogenannte Carrier-Rolle, also eine Trägerfunktion. Die bringen dann erst Schadstoffe sozusagen über die Stäube dann in unsere Lunge und gehen dann über auch in den Blutstrom und verteilen sich dann im ganzen Körper. Also deswegen ist der Feinstaub ist ein großes zentrales Thema auch, der sich aber wieder leicht reduzieren lässt. Und natürlich dann auch chemische Substanzen, also Gase, die in der Luft vorhanden sind. Ich habe auch immer wieder Fälle, wo ich in die Wohnungen komme und dann finde ich einfach irgendwas undichte, so ein Parfüm oder so diese Nagellackgeschichten oder so. Ich habe teilweise hohe Schadstoffkonzentrationen an chemischen Gasen in der Luft und das sind dann solche undichten Behältnisse. Oder dann, ich habe es eh vorher schon erwähnt, auch irgendwelche Kraftstoffe, die gelagert werden. In Keller zum Beispiel. Und dann gast das aus und dringt dann in die Wohnräume ein und die Leute atmen das ein und das ist dann halt auch in der Luft sozusagen, in unserem Nahrungsmittel. Und deswegen sollte Luft auch eigentlich bio sein, so gut wie möglich. Also so natürlich wie möglich, frei von diesen Schadstoffen, Partikeln, Mikroorganismen, damit der Körper auch nicht belastet wird.
Welche konkreten Tools empfiehlst du zur Optimierung der Luft zu Hause?
Also das Erste ist natürlich eh logisch mehr lüften. Ja? Aber das ist sozusagen so eine platte Empfehlung, sagt jeder, haha, gut, das kann ich mir selber denken. Aber und da sagen die Leute auch, ich tue eh viel lüften. Ja, weil die Leute tun sehr viel falsch lüften. Ja? Lüften heißt Durchzug. Das heißt, es ist wirklich so, man muss gegenüberliegende Fenster, Türen aufmachen, damit wirklich ein Durchzug entsteht, damit Luftvolumen ausgetauscht wird. Und dann werden auch sehr feine Feinstäube sehr gut entfernt. Chemische Gase sind dann auch sehr schnell weg. Es ist nur die Frage, wie schnell kommen diese wieder nach. Also Lüften, Grundlüftung heißt für Innenräume mindestens 2 bis 3 Mal pro Tag querlüften. Und je nach Bewohnerdichte, also wie viele Personen und auch Feuchtigkeitsproduktion kann das ansteigen. Das Problem ist heutzutage auch ein bisschen diese Gebäudedichtheit, die wir haben. Also ich habe Fälle mit einer Einfamilie, 4 Personen, man kann das Ganze berechnen, auch aufgrund der Feuchtigkeitsproduktion. Ich bin auf 16 Mal Lüften pro Tag gekommen. Und das schafft man auch nicht. Da gab es einen Schimmelbefall. Ganz interessanter Fall gewesen auch. Da war ein Neubau. Das war 4 Jahre alt. Neuester Baustandard mit Wärmeschutz und allem drum und dran. Im 4. Jahr ist das Gitterbett freistehend im Raum komplett verschimmelt. Die Frau hat mir gesagt, die hat dann in der Früh, hat sie gesagt, wie sie hinkommt. Und das ganze Gitterbett war ein Holzbett, Naturholzbett, war komplett mit einem weißen Flaum voll. Und das ganze Bett. Sie hat dann im Winter hat es genommen hat es raus auf den Balkon und beim Balkon runtergeschmissen in den Schnee dann, gell? Weil sie halt komplett verschimmelt. Gell? Und dann ist halt losgegangen, es sind Sachverständige gekommen, der Baumeister, was ist da los, wie kann das sein und alles mögliche. Die haben ja ganz normal gelebt auch. Gell? Und keiner wusste dann irgendwie was, wie es weitergeht. Und dann irgendwie sind es dann halt auf den Baubiologen gekommen. So ist immer der letzte Strohhalm. Naja, das ist halt der Baubiologe. Haha, das ist komisch. Gell? Es wird ja oft verwechselt auch mit irgendwas, sage ich mal, energetischen oder so in diese Richtung. Und da bin ich da hingekommen und habe mir das angeschaut. Und das Problem war einfach die Gebäudedichtheit und die hohe Bewohnerdichte. Das waren einfach, er war selbstständig zu Hause. Die haben zwei Kinder gehabt, ein Baby, haben natürlich dementsprechend Feuchtigkeit produziert, haben zweimal pro Tag gelüftet, ganz normal, aber das hat nicht ausgereicht. Und das hat sich im Laufe der Zeit angereichert, die Feuchtigkeit. Und dann haben wir auch einen ziemlich großen, unsichtbaren Schimmelbefall auch noch festgestellt. Einerseits eben am Material, weil irgendwann einmal, also die sorptiven Materialien, Holz in dem Fall, nimmt ja Feuchtigkeit auf, bis eben ein gewisser Feuchtigkeitswert entsteht. Und dann fängt das einfach an zum Schimmeln auch. Und da auch Schlafzimmer werden meistens ein bisschen kühler gehalten und schon geht das dann los. Und so sind da eben diese Zusammenhänge, mit denen ich mich dann eben da rumschlag.
Armin, wie hat sich denn der wissenschaftliche Diskurs rund um die baubiologischen Themen in den letzten Jahren verändert und welche Erkenntnisse haben dich persönlich besonders überrascht?
Ja, es ist es hat sehr zugenommen, muss ich sagen. Also wo ich angefangen habe, das war so die Zeit, wo man damals so festgestellt hat, so Stiftung Warentest, Ökotest, da waren diese Untersuchungen mit diesen Kindergummistiefeln und dieses Kinderspielzeug. Und da hat man dann plötzlich dann Substanzen nachgewiesen, Weichmacher, diese Phthalate oder dann eben das Bisphenol A zum Beispiel, dass das da enthalten ist. Und da sind die Leute schon dann aufmerksam geworden auf diese Baubiologie, weil wir schauen ja dann zu Hause sozusagen nach, machen diese Schadstoffmessungen. Und da ist dann auch so ein Bewusstseinsprozess mehr und mehr entstanden. Das heißt, den Leuten wird immer mehr bewusst, dass wir auch wirklich von Chemikalien umgeben sind. Jetzt auch diese Diskussion mit diesen BFAs zum Beispiel, die in den letzten Jahren da geführt wird, auch eigentlich, ja, in den letzten Jahren kann man sagen, ein, zwei Jahren ist es sehr intensiv geworden. Das sind Substanzen, die diskutieren wir in der Baubiologie auch schon über längere Zeit, über 30, 40 Jahren zum Beispiel. Und jetzt sozusagen ist es jetzt gerade modern und jemand schaut dorthin und sagt, ja, das ist ja gar nicht so toll und das ist ja ganz ein großes Problem. Und auf einmal kommt das Ganze dann auch. Und das ist halt die Sache der Baubiologie, der wissenschaftlich fundierten Baubiologie, es ist halt die Prävention. Und es hat sich da in den letzten Jahren, muss ich sagen, sehr, sehr viel getan, weil man einfach immer mehr draufkommt. Und auch eines, es gibt da Bestrebungen auch auf europäischer Ebene, gewisse Chemikalien einfach komplett auch zu verbieten. Weil die sind seit 30, 40, 50 Jahren im Umlauf, die wurden nie untersucht auf ihre gesundheitliche Auswirkung. Und dann hat man ja in den 2000er Jahren hat das dann angefangen, dieses REACH-Programm, dieses europäische Chemikalienprogramm, wo man gesagt hat, so, wir möchten jetzt wirklich einmal alle Chemikalien, die so unterwegs sind in Nutzerprodukten, untersuchen auf ihre gesundheitliche Auswirkung. Und das Erste, was passiert ist, die ersten Chemikalien, die man untersucht hat, die wurden dann gleich verboten. Die durften dann nicht mehr verwendet werden. Und das sind zum Beispiel Substanzen, mit denen wir alle aufgewachsen sind. Wurden dann einfach verboten. Wurde vorher aber nie nachgeschaut. Und da ist, muss ich sagen, eine große Bewegung auf europäischer Ebene, auch gewisse Chemikalien wirklich zu reduzieren auch und zum Teil auch zu verbieten. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Die Industrie muss Ersatzchemikalien suchen. Es werden andere Produkte produziert. Aber es tut sich da sehr viel, muss ich sagen. Auch bei der elektromagnetischen Thematik hat sich da auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Also man liest ja immer wieder mal, Handy macht Gehirntumore, dann wieder nicht, dann gibt es eine Studie, die macht es wieder, dann wieder nicht. Da ist die wissenschaftliche Lage auch sehr unklar, muss man sagen. Aber jeder hat schon mal was gehört davon, von diesen elektromagnetischen Feldern. Ja. Und das ist halt die Frage, was macht das jetzt mit uns? Und das ist halt ein bisschen schwierig, sage ich mal so, jetzt als normale Person dann auch einzustufen, ohne dass man jetzt den Wissenschaft, also jetzt diese Studienlage auch kennt. Aber es tut sich da eben sehr, sehr viel auch.
Ich selbst hatte vor, muss ich kurz überlegen, 32 Jahren auch eine Erfahrung zum Thema Baubiologie, Umweltfaktoren. Und zwar habe ich mit 4 Jahren ein größeres Bett bekommen mit einer Umrandung, mit einem Überbau, wo dahinter die gesamten Kabeln des Kinderzimmers versteckt unter Anführungszeichen waren. Und du nickst schon, Armin. Du weißt wahrscheinlich schon, was passiert ist. Ich bin einmal dann vom Bett geflogen, weil ich in dem Alter dann einfach nach und nach an den Rand gerückt bin. Und die Nächte darauf haben mich meine Eltern dann immer am Boden, am Teppichboden gefunden, einige Meter vom Bett entfernt. Als wir dann einen Baubiologen zu Hause hatten, habe ich mir erzählen lassen, dass im Umfeld meiner Eltern dann gemeint wurde, na, was habt ihr denn da für einen Scharlatan zu Hause gehabt, Esoterik, also alles, was man nicht möchte. Mit der Veränderung des Baubiologens war dann auch dieses Thema gelöst und ich konnte wieder wunderbar schlafen. Welche Erlebnisse hattest du und welche Mythen gibt's auch, die du bei der Gelegenheit auflösen möchtest?
Ja, also das, was du erzählst, das kenne ich sehr gut, muss ich sagen. Also das habe ich häufiger, vor allem auch mit Kindern auch, also auch, dass die sich wegbewegen, an einer Seite schlafen. Hunde machen das zum Beispiel auch, das habe ich auch öfters gehabt. Ja. Katzen nicht unbedingt, Katzen sind ein bisschen dumm, muss ich sagen. Die merken das gar nicht, wirklich so ganz erstaunlich auch. Gell. Also Hunde sind da viel empfindlicher auch, also die reagieren da auch drauf. Gell. Solche Sachen sehe ich häufig auch. Also meine persönliche Erfahrung war, also ich kenne das auch von mir selbst, also ich bin auch mit so, in meiner Kindheit mit sowas aufgewachsen, also mit so Federkernmatratzen und dann daneben das Nachkastel, diese alten, in Österreich so ein bisschen diese rot-weiß-roten Geschichten, was sie halt gehabt haben, meine Eltern, so ich bin ja auf Bauernhof aufgewachsen und sogar. Also ich habe schon auch, ich kenne Schlafprobleme auch, über längere Zeit auch, muss ich sagen. Und wo ich dann so angefangen habe mit der Baubiologie, mit der Messtechnik. Ich war ja da weltweit unterwegs und bin dann einmal nach Hause gekommen und meine Eltern besucht. Und dann habe ich natürlich mal meine Eltern untersucht. Die mussten dann ja auch mal herhalten, alle sozusagen, für meine praktische Erfahrung. Und ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der einmal im Monat hat ja Migräne gehabt. Das war einfach Standard. Und dann halt Vollgas. Also mit wirklich ganz schlimmen Kopfschmerzen, mit Übergeben und alles Mögliche. Und ich habe dann die Messungen gemacht, der hat auch sehr, sehr hohe Werte auch gehabt, also von elektromagnetischen Feldern, und habe das dann einfach reduziert. Und seitdem hat mein Vater nie wieder Migräne gehabt. Nie wieder. Mythen kenne ich natürlich jede Menge auch. Also ein Mythos ist vielleicht die atmende Wand. Gell? Das ist, dass immer eine Wand muss atmen, das muss ja gesund sein. Sie sind ja Baubiologen, das wissen Sie ja. Also eine Wand atmet nicht, gell? Überhaupt nicht. Also es geht kein Sauerstoff eben durch die Wand durch. Also das hat mit Lüften nichts zu tun oder mit Sauerstoffaustausch oder mit Lüftung. Jede Wand ist dicht. Das heißt, eine Lüftung kann man nur durch Öffnen von Fenster und Türen erzeugen. Ne? Diese atmende Wand, das hat mit der Feuchtigkeit zu tun. Das heißt, dass eben die Feuchtigkeit durch ein Bauteil durchdiffundieren kann bis an die Bauteiloberfläche und verdunstet. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Und dann ist noch ein Mythos, womit ich immer auch zu tun habe. Das ist vielleicht die Sache, naja, viele Leute heutzutage bauen ökologisch. Es wird ja viel ökologisch gebaut. Da gibt es ja auch dann irgendwelche Zertifikate. Es gibt diese internationalen LEED-Zertifikate. Dann gibt es eben diese DNGB und DNB, irgendwie, wie sie alle heißen und alles Mögliche. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil es ist so, das wäre Bauökologie. Und Bauökologie ist nicht Baubiologie. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist deswegen, weil die Bauökologie betrachtet eben nur Stoffkreisläufe. Das heißt, man entnimmt aus der Natur, aus dem natürlichen Stoffkreislauf irgendwelche Substanzen, mischt das zusammen, macht dann Ziegel, dann ist der im Stoffkreislauf, da wird ein Haus gebaut, steht 30, 40, 50, 70 Jahre, dann wird das abgerissen. Was passiert danach? Ist es Sondermüll oder kann das wieder ganz normal zurückgebracht werden? Also ein Stoffkreislauf. Das ist Bauökologie. Es ist aber keine Bewertung von Schadstoffen. Es ist vielleicht eine gewisse Bewertung dabei von Schadstoffen, aber nicht die Emission von Schadstoffen jetzt an. Und das ist der Unterschied von der Baubiologie. Die Baubiologie betrachtet wirklich die wechselseitige Beziehung des Menschen mit seiner bebauten Umwelt. Das heißt, welche Wirkung hat jetzt der Baukörper oder mein Wohnumfeld auf mich und welche Wirkung habe ich auf das Wohnumfeld durch mein Verhalten, Feuchtigkeitsproduktion und andere Sachen. Was bringe ich ein in das Gebäude, an Schadstoffen auch zum Beispiel. Das ist eigentlich die Baubiologie. Also das ist einer der Mythen auch, Bauökologie, Baubiologie. Und vielleicht einen Mythos hätte ich auch noch. Ja, es ist ja alles zugelassen, ich kann es ja kaufen, das kann ja gar keinen Schadstoff enthalten. Dann würden die das nicht verkaufen, haha, so sie mit ihrer Baubiologie. Gell? Es ist aber leider ein bisschen also ein Krux an der Sache, das ist eben nicht so wie im Lebensmittelrecht. Im Lebensmittelrecht muss man eben nachweisen, dass Lebensmittel sozusagen nicht gesundheitsschädlich sind, dann dürfen sie nicht verkauft werden. Das ist nur im Lebensmittelrecht so, bei den normalen Produkten ist es so, dass eigentlich erst danach nachgewiesen wird, oder dass der Verbraucher sozusagen nachweisen muss, was das mit ihm macht. Also es gibt auf der am Markt viele Substanzen, die schädliche Chemikalien enthalten, Konservierungsmittel zum Beispiel. Und dann wird eben geforscht sozusagen, wie dieses europäische REACH-Programm, dieses Chemikalienprogramm, wo man versucht dann herauszufinden, was das eigentlich mit uns macht. Das heißt, es kommen zuerst Produkte auf den Markt und dann wird untersucht, was das mit uns macht. Schönes Beispiel waren zum Beispiel die Holzschutzmittel früher. Die sind verkauft worden bis in die, ich glaube, das war 1984, sind dann diese Holzschutzmittel, und eines davon ganz bekannt, Pentachlorphenol, war in Deutschland noch eine Anfrage beim, die Grünen haben damals am Bundestag eine Anfrage gestellt, wie ist diese Chemikalie einzustufen? Weil ganz viele Leute gesundheitliche Probleme gehabt haben. Also ganz heftige Sachen waren da auch. Und dann war eben offizielle Stellungnahme des Bundestags, diese Chemikalie ist sicher nicht krebserregend. Und im Herbst, im gleichen Jahr, wurde sie dann als eindeutig krebserzeugend eingestuft und musste dann vom Markt genommen werden. Also so schnell geht das von, Sie haben kein Problem, kaufen Sie, bis zu, Sie haben ein Riesenproblem und jetzt haben Sie es aber in den Räumen, die Leute haben sich das ja innen auch angestrichen, dann haben Sie es in den Wohnräumen. Und diese Chemikalien findet man immer noch. Ich habe heute von, Dings war das, also ein österreichischer Fernsehsender, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, hat dann Bericht gemacht auch von Gebäuden, die immer noch mit Holzschutzmitteln belastet sind, wo die Herrschaften eben sagen, also die haben jetzt dann viele Jahre und Jahrzehnte sind da krank gewesen. Und das ist auch das, was ich in meiner Praxis immer wieder finde. Also das sind so die Mythen, man muss ein bisschen aufpassen, weil es gibt sehr viele Bauprodukte am Markt, die wirklich Biozide auch enthalten. Und die kann man dann in Innenräume einbringen, in höhere Konzentrationen. Und das sind dann auch meine Fälle, wo ich dann hinkomme und Leute sagen, ich halte es in meiner Wohnung nicht mehr aus. Also ich habe schon Gebäude gehabt, wo alles wieder rückgebaut werden musste, mehrfach. Das sind jetzt, ich sehe natürlich auch die Extremfälle, muss man auch sagen, die kommen ja zu mir. Aber sowas kann passieren.
Armin, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern drei einfache, aber wirksame Tipps für ein gesünderes Wohnumfeld geben könntest, welche wären das?
Also auf jeden Fall mal aufs gute und ausreichende Lüften achten. Das ist wieder so platt gesagt und einfach, ja, tue ich eh, gell? Aber richtig lüften heißt wirklich gegenüberliegende Fenster und Türen auf, Durchzug erzeugen und das Ganze optimalerweise 3 bis 4 Mal pro Tag, wenn es geht. Das sagt jeder schon, oh, um Gottes Willen, wie soll ich es schaffen? Im Sommer, in der Übergangszeit ist es ja nicht das Problem, im Winter geht das sehr schnell. Das heißt, wenn außen sehr kalt ist, innen warm ist, dann reichen 2 bis 5 Minuten Lüften, da tauscht sich die gesamte Raumluft aus. Und das schafft man auf jeden Fall 2-mal in der Früh und 2-mal am Abend. Und da hat man schon sehr, sehr viel eben dann eben erledigt. Dann würde ich empfehlen, auf jeden Fall WLAN ausschalten in der Nacht. Das sehen wir eben bei den Untersuchungen immer wieder. Weil es ist halt im Prinzip ein Gerät, das im übertragenen Sinn der Mobilfunkmasten im eigenen Haus ist. Es ist natürlich jetzt nicht der Mobilfunkmasten, auch nicht von den Strahlungsdichten her, aber so jetzt ganz einfach gesagt und gesprochen. Und WLAN ist mittlerweile sehr gut und sehr intensiv auch untersucht und es verdichtet sich halt, dass es gerade eben mit der Schlafphase Probleme gibt. Dann gibt es eben auch Hinweise bei diesen Überreizzeitsymptomen, bei den Kindern, Nervenfehlentwicklungen, also dass sich die Fettschicht und diese Myelinschicht bei den Kindern nicht richtig entwickelt. Also da gibt es schon viele deutliche Hinweise auch, dass man mit WLAN sehr vorsichtig sein muss. Also ich würde auch empfehlen, WLAN nur einzuschalten, wenn man es benötigt. Es gibt aber bei WLAN schon mittlerweile Metastudien, auch so Metastudien werden ja Übersichtsstudien dann immer gemacht, wenn sehr viele Studien schon vorhanden sind und dann tut man mal die Daten sammeln und schauen, was haben die denn alle gefunden. Und da ist schon interessanterweise sehr, sehr viel dabei. Also die Studienlage verdichtet sich da auch, dass WLAN halt wirklich auch sehr eindeutige gesundheitliche Effekte hat. Es gibt auch aus der Umweltmedizin mittlerweile eine Gefahrenwarnung. Das heißt, das sagen wirklich Umweltmediziner, Leute, passt wirklich auf. Warum? Weil wir sitzen sehr nahe dran. Und wir haben ja teilweise im Homeoffice den Router direkt irgendwo im Umfeld zu uns. Oder dann auch im Wohnzimmer, was ich immer wieder habe. Die Kinder spielen im Wohnzimmer und der WLAN-Router ist unterm Fernsehkastel drin zum Beispiel. Und da sind die Kinder natürlich schon sehr exponiert auch. Und es gibt da halt auch diese Hinweise, gerade bei den Kindern, Überreizzeitsymptome, dann auch teilweise, dass Nerven sich nicht richtig entwickeln auch, also die Fettschicht sich nicht so ausbildet. Also es gibt Hinweise. Das ist ja alles jetzt immer noch Stand der wissenschaftlichen Diskussion. Aber das ist ja auch sozusagen die Umweltmedizin. Und wir als wissenschaftlich fundierte Baubiologen arbeiten ja präventiv. Das heißt, wenn ich einmal sehe, es gibt Hinweise, dann bin ich einmal vorsichtig. Wenn sich dann später herausstellt, das ist nicht so super, aber ich war mal vorsichtig. Aber wir sehen halt immer, oder was man halt sieht, es verdichtet sich halt einfach diese Studienlage. Also deswegen, ich würde da halt auf jeden Fall empfehlen, den Umgang mit dem WLAN zu optimieren, nicht nur in der Nacht vielleicht ausschalten, sondern auch, wie nutze ich das unterm Tag? Und dann natürlich, wie nutze ich mein Mobiltelefon? wie trage ich das mit mir rum? Ja, halte ich das dann im Kopf? Wenn man das mal kurz macht, ist das ja kein Problem. Aber telefoniere ich dann am Abend noch einmal mit der Freundin oder vor allem auch Unternehmer oder irgendwelche Manager oder so, die dann halt intensiv telefonieren die ganze Zeit, damit arbeiten, wie gehe ich auch damit um? Und da sollte man schon drauf achten, weil da gibt es schon immer wieder mehr die Hinweise auch, was das alles mit uns macht. Also ich möchte jetzt da gar nicht auch von irgendeiner krebserregenden Gefahr sprechen oder so, das ist ja alles noch nicht bewiesen oder so, aber es gibt eben diesen oxidativen Effekt und es gibt Auswirkungen auf die Nerven etc. Und das geht in diese Richtung Burnout und Stress und dann schauen wir die ganze Zeit drauf. Und das sind halt alles kumulative Effekte, die dann irgendwann mal was auslösen können, wenn wir uns nicht mehr richtig regenerieren. Deswegen, das sind einmal so die Empfehlungen und natürlich dann im Schlafbereich rundherum würde ich dann einmal alles ausstecken. Und die beste Empfehlung, die ich natürlich geben kann, holen Sie einen guten Baubiologen, so wie ich. Und der sagt Ihnen dann wirklich, was ist, und dann können Sie Schlafbereiche oder auch ein Homeoffice oder Arbeitsbereich erzeugen, wo man dann einerseits sich regenerieren kann in der Nacht, andererseits dann auch stundenlang konzentriert arbeiten kann.
Mit welchen Einstiegskosten müssen wir in etwa rechnen, Armin?
So 500 bis 800 Euro in diesem Bereich.
Ja. Im Sinne von Walk the Talk interessiert es mich natürlich auch brennend, was du persönlich machst, um dir ein maximal gesundes Wohnumfeld zu schaffen und auch zu erhalten.
Ja, was habe ich gemacht? Also bei mir zu Hause ist fast alles baubiologisch, nicht alles. Es ist ja immer Kompromiss. Also man kann ja alles ins Extrem treiben, was auch nicht notwendig ist. Also ich bin ein großer Fan der vernünftigen 80-20-Regel. Wenn es irgendwann mal zu teuer ist und dann nur noch wenig bringt, dann macht es wenig Sinn. Also bei mir ist es so, ich habe natürlich alles abgeschirmt. Also die ganzen Elektroinstallationen ist bei mir abgeschirmt. Also bei mir ist es so, ich schlafe wie auf der Wiese im Prinzip. Also ich habe wirklich einen natürlichen Hintergrund von diesen elektromagnetischen Emissionen her. Weil das ist natürlich ein zentrales Thema für mich als Messtechniker natürlich auch, weil ich mich auskenne damit, habe ich das relativ einfach umsetzen können. Das geht bei den Kunden genauso auch. Keine Schadstoffe, ich habe alles natürliche, biologische Wandfarben. Ich habe sehr hochwertige Putze bei mir. Ich habe einen Vollholz-Schreibtisch zum Beispiel hier auch, den ich sogar selber mal gemacht habe. Auch Handwerker, also ich komme ja aus dem Handwerk, früher war ich mal dann, und bevor ich dann ins Studium gegangen bin und alles. Also und natürlich, bei mir hier am Arbeitsplatz ist auch alles reduziert. Also, und ich verwende kabelgebundenes Internet, außer jetzt zum Beispiel, jetzt, weil ich hier am Land bin, dann machen wir das über meinen Hotspot, damit wir ein bisschen schneller sind. Aber sonst bin ich hier komplett strahlungsfrei und natürlich Lüftung. Das heißt, CO2-Messung auch bei mir im Büro. Das heißt, dass ich die CO2-Gehalte nicht ansteigt, damit ich ja ausreichende Abfuhr dieses Kohlenstoffdioxids habe, damit ich ja ausreichende Versorgung von Frischluft auch habe. Und was habe ich noch? Ja, die ganzen Böden, Oberflächen, alles. Also ich habe da alles eigentlich so gut wie möglich schadstofffrei gemacht. Die Küche ist normal, die hat auch Spanplattenmöbel drin. Das sind aber keine alten Formaldehyd-Geschichten, sondern das sind halt neue E1-Platten aus mitteleuropäischer Herkunft. Das war mir dann zu teuer, weil so eine biologische Küche, da habe ich einfach die Kohle dafür nicht gehabt, also das Geld dafür gehabt, so salopp gesagt. Aber es macht doch nichts, das ist auch, wenn man ausreichend lüftet, ist das kein Problem. Wichtig sind da die Schlafbereiche, ich schlafe ja jetzt nicht unbedingt in der Küche, also man muss es im Verhältnis sehen.
Armin, Stichwort mitochondriale Gesundheit im Konnex zu den baubiologischen Faktoren, welchen Zusammenhang gibt es da?
Ja, das ist natürlich bei den Mitochondrien, da sieht man halt, was sozusagen wir dann auch in der Raumluft, in den Stäuben oder auch jetzt an anderen Faktoren dann finden. Also da sieht man dann halt die Auswirkungen. Also was wir halt auch viel haben oder ich auch viel sehe, das sind Leute mit Müdigkeitssymptomen. Das ist genau dieses Müdigkeitssymptom und dann dieses CFS, dieses chronische Müdigkeitssymptom, wo Leute wirklich erschöpft sind und keine Energie mehr haben und dann die Ärzte dann eben diese Behandlung der Mitochondrien machen. Das hat sich ja in den letzten Jahren, ist das ja immer stärker auch kommen, diese mitochondriale Geschichte, alles, wenn man das wieder aufbaut, weil eben diese Umweltfaktoren, also diese Chemikalien, diese Schadstoffe können in den Mitochondrien eben diese biochemischen Abläufe, auch diese Spannungsreihen, was da stattfinden und diese Umwandlungsprozesse der Energieproduktion sehr stark stören können auch. Das ist genau, also immer wieder dieser oxidative Effekt, der eben genau das stören kann. Und irgendwann einmal sind die Leute einfach müde und ausgebrannt, weil der Körper sozusagen, wenn Umweltfaktoren vorhanden sind, die ihn beeinflussen, er das immer kompensieren muss. Das ist dann entstehen diese oxidativen Prozesse auch. Und das haben wir bei den elektromagnetischen Feldern, das haben wir bei den Schadstoffen. Schadstoffe natürlich, schlechte Lebensweise, Rauchen, Alkohol, das sind eh die Standardsachen. Das kennen wir eh. Wir gehen einmal davon aus, dass wir jetzt alle nicht rauchen, nicht trinken und nicht ganz wild leben sozusagen, sondern wir leben jetzt normal, weil uns das bewusst ist. Aber trotzdem gibt es genau immer noch diese Probleme. Ich habe auch wirklich Kunden, ganz extreme Fälle mit diesen chronischen Müdigkeitssymptomen. Das sind junge Menschen, die liegen seit 15 Jahren im Bett. Und das sind halt wirklich so dramatische Fälle auch. Und dann mache ich meine Messungen und man misst zum Beispiel jetzt an so an elektromagnetischen Feldern, an niederfrequenten Feldern von Kabeln, von der Elektroinstallation, von Geräten ums Bett herum. So typischerweise findet man überall so 2 bis 15 Volt pro Meter. Das ist so in Österreich so, die finde ich immer. Die Umweltmediziner sagen, ein gesunder Mensch sollte nicht mehr wie 1 Volt pro Meter haben und empfindliche Personen sollten nicht mehr als 0,3 haben. Und das ist auch der Grund, warum in Österreich, wir wissen ja, dass 75% der österreichischen Bevölkerung hat Durchschlafprobleme und ein paar Prozent hat wirklich massive Schlafprobleme, die gehen dann auch in die Schlaflabore und alles Mögliche hin und her. Und ich messe dann bei solchen Leuten, die diese chronische Müdigkeitssyndrom haben oder diese eine Person, die da 15 Jahre wirklich im Bett liegt, nicht rauskommen ist, messe ich dann so 400 Volt pro Meter. Also wirklich im Übermaß. Ja. Und die lebt aber schon seit, und dann habe ich mit der, also das war, junge Frau war das auch, und dann habe ich mit der Mutter gesprochen, habe gesagt, also wie leben Sie denn seit 15 Jahren? Sagt sie, ja, so 2-3 Mal am Tag schiebt sie sich dann halt das WC und ins Badezimmer und hin und her, und jetzt hat sie ja Helferin, und sage, ja, und? Ja, im Endeffekt ist die Situation seit 15 Jahren auch die gleiche, dass halt die Kabel da halt rund sind und die legt sich halt dann so ein Kabel unter das Kopfpolster rein. Und dann sind plötzlich so hohe Emissionen da. Und wenn man das reduziert, dann geht es den Leuten zum Teil auch besser da. Das dauert natürlich, weil wenn der Körper halt einmal so runtergefahren ist, da geht ohne medizinische Behandlung gar nichts mehr, dass man das wieder rauskriegt. Und das ist aber auch der durchschlagende Erfolg, wenn man zu Hause ursächlich Sachen rausfindet und löst und dann noch eine umweltmedizinische Behandlung, also ich würde jetzt nicht nur umweltmedizinisch sagen, also integrativ jetzt, das angeht. Also dann kann man den Körper auch wieder so aufbauen, dass das auch wieder schneller geht. Ich habe Kunden gehabt, das waren Leute, die sind jahrelang nicht mehr aus der Wohnung rausgegangen. Die konnten nicht, weil sie so fertig waren. Da war ich dort gewesen und dann habe ich halt stärkere Schadstoffbelastung nachgewiesen, elektromagnetische Felder. Und dann haben wir das reduziert, der ist zum Umweltmediziner gegangen, dann hat er mich angerufen, ein paar Wochen später gesagt, er geht jetzt auf Reise in ganz Österreich seine Verwandten besuchen, die hat er jetzt seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Vor ein paar Wochen hat mich einer angerufen und hat gesagt, Herr Rebernick, ich danke Ihnen, Sie haben mich da jetzt begleitet, auch die letzten Jahre, und ich habe alles getan, was Sie gesagt haben, ich gehe jetzt auf Weltreise. Den habe ich kennengelernt, der ist aus Wien gewesen, der ist nach Kärnten gezogen, habe ich den kennengelernt, in einem Haus im Keller hat er gewohnt, mit einem Abschirmbaldachin und hat es nicht ausgehalten. Ja, und dann ist er in Unterkärnten an die slowenische Grenze in den Wald gezogen. Ja. Habe ich mehrfach schon so Kunden auch gehabt, die im Wald leben. Aber die halten es nicht mehr aus, die wissen auch nicht, was los ist. Die haben diese Elektrohypersensitivität, die ja medizinisch auch noch nicht geklärt ist. Gell. Aber es gibt halt einfach Leute, die reagieren aus irgendwelchen Gründen. Und der hat genau das getan, massive Expositionsvermeidung und dann halt umweltmedizinische Behandlung. Und jetzt ist er hat zu mir gesagt, 99,5% seiner Beschwerden sind weg. Und er geht jetzt auf Weltreise. Und das geht dann auch relativ zügig. Meine Erfahrung auch, also bei einigen mehrere Monate bis zu 2 Jahre und dann kann man die Leute wieder so herstellen. Ja. Mhm. Und das ist halt genau dieser durchschlagende Erfolg, Expositionsvermeidung, wirklich die Ursache behandeln. Was ist jetzt los zu Hause, was gibt's da? Und dann den Körper behandeln und dann geht's richtig. Und nicht nur den Körper behandeln, weil dann hat man zu Hause das immer noch.
Mhm. Und damit sind wir bei einem sehr integrativen, ganzheitlichen Zugang für die eigene Gesundheit, so wie wir es bei den letzten Episoden mit Dr. Anna Fischer beziehungsweise auch mit Dr. Siddhartha Popat schon gehört haben und wo du jetzt eine perfekte Brücke gebaut hast für uns.
Das freut mich.
Vielen lieben Dank, Armin, für deine super spannenden und fundierten Einblicke in die Welt der wissenschaftlich fundierten Baubiologie.
Dankeschön vielmals, hat mich sehr gefreut.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir durften heute lernen, dass wir eine Auswirkung auf unseren Wohnraum haben und unser Wohnraum eine Auswirkung auf uns und unsere Gesundheit. Und in diesem Sinne hoffe ich, ihr konntet wertvolle Impulse mitnehmen, um euer Zuhause bewusst gesünder und schöner zu gestalten, auch im Sinne eurer Longevity. Bleibt wachsam, informiert und nutzt die Erkenntnisse aus der Baubiologie, um präventiv für eure Gesundheit aktiv zu werden bzw. zu bleiben. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code. Bleibt gesund, voller Energie und neugierig.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.